Ich weiß nicht, wer diese Simson gesehen hat, wahrscheinlich alle, weil sie hier vorne steht. Aber ich weiß nicht, bei wem das Herz höher schlägt, wenn er so etwas sieht. Und dann auch noch im Gottesdienst auf der Bühne, man riecht so einen leichten Benzingeruch, wenn man hier vorne sitzt gerade. Und der eine denkt, wow, was für ein Geruch. Kein Weihrauch, kein irgendwie Blumengeruch, sondern mal so richtiger Männergeruch. Und ich weiß auch nicht, bei wem so das Herz höher schlagen lässt und wer sich für sowas faszinieren kann und für wen es eher weniger etwas ist. Wir sind ja in der Reihe Herzschlag. Und heute ist das Thema, wem schenke ich mein Herz? Nun ist es etwas schwierig, bildlich darzustellen, wie ich mein Herz rausnehme und jemand anderes gebe. Deswegen haben wir heute die Übertragung auf dieses kleine Maschinchen hier. Und das Herzstück von so einer Maschine, würde ich sagen, ist der Motor. Man könnte vielleicht sagen, okay, so ein Spiegel, den kann ich hergeben. Den könnte ich jemand anders geben oder den könnte ich Gott zur Verfügung stellen. Oder vielleicht so eine Leuchte, ich knack die besser nicht ab, die kann man auch verkraften. Das Nummernschild könnte Schwierigkeiten geben mit der Polizei, aber auch das könnte man noch hergeben. Wie sieht es aus mit dem Innersten dieser Maschine, dem Herzstück? Wie sieht es aus mit meinem Innersten, das Bild des Herzens? Wie leichtfertig gehe ich damit um? Und wem bin ich bereit, mein Herz zu schenken? Wen bin ich bereit, in die Übertragung das Herzstück dieser Maschine zu schenken? Mal gucken, ob ich das hier hinkriege. Also, hier ist jetzt dieser Motor drin. Ich versuche den mal auszubauen. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde. Bitte wartet so lange. Ein bisschen kriege ich es auch beschleunigt. Also, ging schnell. Ne? Doch schneller als gedacht. Das ist das Herzstück von so einer Maschine. Wem gebe ich das Herzstück? Wem schenke ich mein Herz? Wo traue ich mich, das, was mich so ausmacht, irgendwie hinzugeben, zur Verfügung zu stellen? Wir haben in der letzten Woche König David angeschaut. Und über David heißt es, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das Thema war Herzklopfen. Wofür schlägt Gottes Herz? Und heute gehen wir eine Generation weiter zu dem Sohn von David, König Salomo. Am Ende seiner Regierung gibt David seinem Sohn noch einige Sachen mit. Das lesen wir in 1. Könige, Kapitel 2. Dort lesen wir von den letzten Anweisungen von Salomo an seinen Sohn. 1. Könige, Kapitel 2. Als König David im Sterben lag, sprach er zu seinem Sohn Salomo, ich gehe nun den Weg, den jeder Mensch eines Tages gehen muss. Du aber sei mutig und verhalte dich wie ein Mann. Diene dem Herrn, deinem Gott, und bleib auf seinen Wegen. Halte alle Gesetze, Gebote, Vorschriften und Mahnungen, die im Gesetz Mose festgehalten sind. Dann wirst du Erfolg haben mit allem, was du tust und wo du dich auch hinwendest. Ein junger König betritt die Bildfläche. Er wird der neue König dieses besonderen Reiches Israels, des erwählten Volk Gottes. David hat viele Feinde besiegt. Das Land ist sicher und nun darf ein neuer König die Herrschaft antreten. Und das Erste und Letzte, was er von seinem Vater zu dieser Herrschaft zu hören bekommt, ist, halte alle Gesetze, Gebote, Vorschriften und Mahnungen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du König wirst, denkst du, so, jetzt kann ich endlich alles machen. Oder vielleicht, wenn du 18 bist oder wenn du ausgezogen bist oder wenn du einen super Job hast mit vielen guten Gehalt. Ich frage mich, wie es diesem Salomo gegangen ist. Jetzt ist er endlich König. Er hat sich durchgesetzt gegen seine Brüder. Und nun steht ihm die Welt offen. Endlich kann ich alles machen. Nichts kann sich mir in den Weg stellen. Und David sagt, achte auf das, was Gott wichtig ist. Du wirst jetzt König, aber wenn das, was du tust, Bestand haben soll, dann höre auf Gottes Stimme. Dann höre auf das, was Gott wichtig ist. Wir lesen weiter in Kapitel 3, wie Salomo beginnt. Die ersten Worte, die wir von Salomo hören. 1. Könige 3, Vers 3. Dort heißt es zu Beginn, ich finde das sehr ermutigend zu hören. Salomo liebte den Herrn und befolgte alle Anweisungen seines Vaters David, bis auf eine einzige. Auch er nutzte weiterhin diese Altäre auf den Hügeln für Opfergaben und Rauchopfer. Die wichtigste Kulthöhe stand in Gibeon. Dorthin ging der König und opferte 1000 Brandopfer auf dem Altar. In dieser Nacht in Gibeon erschien der Herr Salomo im Traum. Gott sprach, was willst du haben? Bitte, und ich werde es dir geben. Ein junger Mann wird König. Sein alter Herr gibt ihm noch ein paar Regeln, ein paar Gebote mit, weist ihm etwas hin. Dann opfert er diesem Gott seines Volkes 1000 Brandopfer. Und es wird Nacht und Gott begegnet ihm und fragt ihn, was willst du haben? Bitte, und ich werde es dir geben. Wahnsinn. Was könnte man da alles sagen? Was würdest du sagen bei so einer Frage? Was kann denn da alles im Kopf kommen? Wie steht Salomo zu Gott? Salomo liebte den Herrn. Sein Herz gehört Gott. Sein Innerstes ist bei Gott aufgehoben. Und ich möchte diese Säule so darstellen, als hier ist Gottes Gegenwart und Salomos Herz, sein Herzstück, ist bei diesem Gott. Ihm ist wichtig, was dieser Gott denkt. Er möchte diesem Gott weiter nachfolgen. Er opfert ihn. Er beginnt seinen eigenen Weg mit diesem Gott. Eine Schwäche scheint zu sein, dass er alte Opferstätten recycelt. Dort, wo früher andere Götter angebetet wurden in seinem Land, betet er nun Jahwe an. Nicht die alten Götter, aber er nutzt diese alten Heiligtümer, die Hügel, die eine besondere Bedeutung haben. Gott tritt in sein Leben. Und ich finde es spannend, dass wir so eine umfassende Übersicht über Salomo bekommen, in diesen ersten Versen, sogleich die Stärken und Schwächen. Gott tritt in sein Leben. Was willst du haben? Wie würde ich diese Frage beantworten? Stell dir vor, heute Nacht begegnet dir Gott und fragt dich, was willst du haben? Bitte und du wirst es bekommen. Was würde ich denken? Oh, eine große Gemeinde, viele 100 Besucher, eine große Auswirkung in der Stadt, ein großes Ansehen. Wäre das ein Wunsch von so einem Pastor? Völlig nicht schlecht. Was wäre dein Wunsch? Was würde dir als erstes kommen? Und entspricht das dem, worüber Gott sich freuen würde? Salomo tut das nicht. Das lesen wir gleich. Er wünscht sich nicht das groß rauskommen, Ansehen, Erfolg. Er wünscht sich etwas ganz anderes. Wie geht es mir mit meinen Wünschen? Erste Könige 3, Vers 6 bis 9. Gott fragt, was willst du haben? Und Salomo antwortet, du hast deinem Diener David, meinem Vater, so viel Gutes getan, weil er ehrlich und treu und wahrhaftig ist. Diese Güte hat bis heute Bestand, denn du hast ihm einen Sohn geschenkt, der nun auf seinem Thron sitzt. Herr, mein Gott, nun hast du deinen Diener anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Aber ich bin im Grunde noch ein Kind, das nicht weiß, was es tun soll. Hier stehe ich, inmitten deines erwählten Volkes, das so groß ist, dass niemand es mehr zählen kann. Schenk deinem Diener ein gehorsames Herz, damit ich dein Volk gut regiere und den Unterschied zwischen Gut und Böse erkenne, Denn wer könnte dieses große Volk, das dir gehört, regieren? Ein gehorsames Herz war auch das Erste, was du dir gewünscht hast, ne? Als ich dich gefragt habe, was würdest du dir heute Nacht wünschen, wenn Gott dir begegnet? Ein gehorsames Herz. Damit ich die Aufgabe, die du mir anvertraut hast, gewissenhaft und gut erfüllen kann. Ich weiß nicht, wer sich an diesem Begriff stört, Gehorsam, wo sich einem die Nackenhaare aufsträuben, wo dieser Begriff belegt ist mit etwas Negativem, etwas, oh, jemand sagt was und ich muss das darauf hören, darf keine Fragen stellen, Despotentum. Was löst das bei dir aus, Gehorsam? Andere Bibelübersetzungen sprechen von Hören. Ein Herz, das auf Gott hört. Und auch im Deutschen ist da eine Verwandtschaft. Gehorsam kommt von Horchen, Hören. Und das fällt mir schon ein bisschen leichter. Auf Gott hören, nicht einfach stumpf gehorchen, gehorsam sein, sondern hinhören, was möchte Gott von mir? Wo möchte er mir in meinem Leben weiterhelfen? Wo möchte er mich auch vielleicht korrigieren? Aber einfach offen zu sein, auf Gottes Stimme zu hören. Salomo fühlt sich dieser neuen Aufgabe nicht gewachsen. Ich bin noch ein Kind und jetzt ein Riesenreich, ein großes Volk. Wie soll ich dieser Aufgabe gerecht werden? Und seine Reaktion ist nicht, dann doch bitte ein anderer. Seine Reaktion ist, Gott, ich brauche deine Hilfe für diese Aufgabe. Die Überforderung mit der Aufgabe wird zum Gebet. Und ich weiß nicht, wie du so mit Überforderungen umgehst. Wenn du etwas tust, eine gewisse Aufgabe hast, vielleicht einen Job in der Gemeinde oder auch sonst im Alltagsleben und du bist überfordert. Du kriegst das nicht hin und denkst, wie soll ich das alles schaffen? Jetzt versetz dich mal in den Salomo hinein. Junger Kerl, schwierige Familiensituation, viele Brüder, die ihn ans Leder wollen und dann dieses große Volk, was nicht leicht zu regieren ist. Was sind deine Überforderungen? Wo merkst du, da komme ich an eine Grenze, ich weiß nicht, wie ich dem begegnen soll, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Vielleicht ist eine Option da auch, Gott zu bitten, dich neu auszurüsten für diese Aufgabe. Sagen, Gott, mit dem, was ich habe, kann ich dem nicht gerecht werden. Aber ich will diese Aufgabe tun, wenn du das für mich vorgesehen hast, aber bitte statte mich dann mit dem Notwendigen dafür aus, damit ich diese Aufgabe gewissenhaft und gut ausführen kann. Das tut Salomo. Er wünscht sich nicht noch mehr, noch größer, noch mehr Ansehen, sondern er weiß, er hat eine Aufgabe und für diese Aufgabe möchte er Gottes Weisheit haben. Mit dem zufrieden sein, was man hat und Gott darum bitten, einen dafür auszurüsten. 1. Könige, Kapitel 3, Vers 10. Dem Herrn gefiel Salomos Antwort und er freute sich, dass er ihn um Weisheit gebeten hatte. Deshalb sprach Gott zu ihm, dies war deine Bitte und nicht ein langes Leben oder Reichtümer für dich selbst oder der Tod deiner Feinde. Darum will ich dir geben, worum du mich gebeten hast. Ich schenke dir Weisheit und Verstand, wie kein Mensch vor dir sie besaß und keiner sie mehr besitzen wird. Und darüber hinaus gebe ich dir, worum du mich nicht gebeten hast, Reichtum und Ehre. Dir wird kein König gleichkommen, solange du lebst. Und wenn du mir gehorchst und meine Gesetze und Gebote hältst, wie dein Vater David es getan hat, schenke ich dir auch ein langes Leben. Da erwachte Salomo und merkte, dass er geträumt hatte. War das alles echt? Habe ich das nur eingebildet? Hat Gott gerade wirklich zu mir gesprochen? Oder steckt da mehr dahinter? Das wird sich zeigen. Wenn Gott dir etwas zusagt, auf welchem Weg auch immer, und das von ihm ist, dann wird sich das bestätigen. Und genau das darf Salomo und auch das Volk erleben. Gott freut sich über Salomos Wunsch, heißt es am Anfang. Er freut sich über das Herz, das sich nicht selbst erhebt, sich nicht selber groß machen möchte, sondern der Aufgabe gewachsen sein möchte, Er freut sich über Salomo, der das Anliegen hat, dieses Volk, dieses Gottesvolk gerecht zu führen und zu leiten. Würde sich Gott über meinen Wunsch freuen? Oder würde er sagen, ja gut, jetzt habe ich gesagt, ich erhöre deinen Wunsch, gut, mach mir so. Oder würde er sagen, wie bei Salomo, wow, cool, was der sich gewünscht hat. Das ist ja genau nach meinem Herzen. Ich hätte es nicht anders gemacht. Gott freut sich darüber, dass Salomo so wichtig ist, sein Volk gerecht zu führen und weise zu leiten. Wie können wir Gottes Stimme hören? Das war am Anfang dieser Reihe das Thema. Sein Herz für Gott öffnen und lernen, Gottes Stimme zu hören. Bei Samuel hat er direkt die Stimme Gottes gehört. Saul erhält durch einen Propheten Nachrichten von Gott, durch diesen Samuel. Und Salomo begegnet Gott in einem Traum. Gott kann auf vielen Wegen zu uns sprechen, und das ist vielleicht nicht immer das, was uns am liebsten wäre, aber er kann, wenn er möchte, mit uns in Kontakt treten. Und ich möchte offen dafür sein, dass wenn Gott spricht, ich auch hinhöre. Salomo bekommt die besondere Weisheit von Gott. Und etwas weiter lesen wir von zwei Frauen, eine bekannte Geschichte, die zu ihm kommen, zu Salomo und sagen, hey, mein Kind ist tot. Und die andere sagt, nein. Die eine sagt, das Kind der anderen ist tot. Und sie hat es als mein Kind ausgegeben. Also zwei Frauen haben beide ein Kind bekommen, das eine Kind stirbt und die eine Frau, deren Kind gestorben ist, jubelt es der anderen unter. Jetzt soll der König entscheiden, welches Kind von welcher Frau ist. Wer soll das wissen? Wie soll man darauf kommen? Es war ja keiner dabei. Es gab noch keine DNA-Tests. Und Salomo trifft diese kluge Entscheidung. Teilt es in der Mitte durch, gibt jeder Frau etwas. Die eine Frau stimmt zu, die andere sagt, nein, gibt es ihr, lasst es ihr. Und so weiß er, wer die Mutter ist. Die, die lieber ihr Kind der anderen gibt, als dass es sterben muss. Dann heißt es in Vers 28, als die Israeliten von diesem Urteil hörten, dass der König gefällt hatte, fürchteten sie den König, denn sie sahen, dass Salomo von Gott Weisheit bekommen hatte, um gerechte Urteile zu fällen. Hier bestätigt sich das, was Salomo im Traum zugesagt wurde. Das war nicht nur ein Traum, ein Hirngespinst, netter Gedanke. Gott war bei ihm. Gott hat ihm etwas geschenkt, mit dem er sein Volk leiten kann. Und das Volk spürt das, dass Gott mit diesem Salomo ist. Einige Kapitel weiter schließt Salomo den Tempel ab, den Tempelbau ab. Und wieder erscheint ihm Gott und unterweist ihn. Also Salomo hat besondere Begegnungen mit Gott. Und immer wieder klingt das durch. Bleib bei mir. Halte dich an meine Gebote und dann wird dein Leben gelingen. Ich möchte euch ermutigen, mal die Woche diese ganze Geschichte zu lesen. Ich werde gleich auf das Ende eingehen, aber lest mal die Kapitel dazwischen. Von dieser Berufung, von Salomo, von seinen Stärken und Schwächen und wie sich sein Leben entwickelt. Ich blätter jetzt einige Kapitel weiter ans Ende. 1. Könige 11. König Salomo liebte viele ausländische Frauen. Außer der Tochter des Pharaos heiratete er noch Frauen aus Moab, Ammon, Edom, Sidon und aus dem Volk der Hethiter. Dies waren die Völker, von denen der Herr seinem Volk ganz klar befohlen hatte, lasst euch nicht mit ihnen ein, denn sie würden euch dazu verführen, ihre Götter anzubeten. Doch Salomo hatte eine Vorliebe für sie. Er hatte 700 Frauen und 300 Nebenfrauen und sie beeinflussten sein Herz. 1000 Frauen, Wahnsinn. Mit einer völlig überfordert, wie soll das mit 1000 gehen? Wahnsinn. 1000 Frauen. Frauen von anderen Völkern und das Problem war auch mit anderen Göttern. Und diese Frauen beeinflussen das Herz. Das, was eigentlich Gott gehört. Das, was offen sein soll für Gottes Reden. Dieses Herz wird nun von anderer Seite beeinflusst. Wie entwickelt sich das Ganze? Wenn wir Sünde in unserem Leben zulassen, wenn wir sagen, ach, das ist doch in Ordnung. Ich weiß ja eigentlich, dass für Gott nicht richtig ist, aber das ist ja nur eine Kleinigkeit. Dann kann das zu einem großen Problem werden, das uns zu Fall bringt. Belassen wir die Sünde in unserem Leben, haben wir sie irgendwann nicht mehr unter Kontrolle. Bei Salomo ist es dieser kleine Schritt. Er hat eine Schwäche für Frauen. Und diese Frauen bringen andere Götter mit. Und zuerst sind es halt ihre Götter. Er hat seinen Gott, sein Herz ist bei Jahwe, dem Gott Israels. Und diese Frauen haben andere Götter. Und ja, wenn sie schon bei mir leben, dann sollen sie auch diesen Göttern huldigen dürfen. Das ist ja nicht meine Sache. Ich bin ja mit Gott unterwegs, dem Gott Israels. Und trotzdem entwickelt sich da etwas. Verändert sich da etwas in Salomos Herz. Und das Herz, was zuerst bei Gott ist, bei dem Gott Israels, gehört auf einmal den Frauen. Und Stück für Stück rückt dieses Herz, was so nah bei dem Gott Israels war, immer weiter in Richtung anderer Götter. Und das Herz gehört nicht mehr ungeteilt dem Gott Israels. Auf einmal liebt Salomo die Frauen. Die Frauen haben andere Götter. Und er entfernt sich Stück für Stück von seinem Gott. Und irgendwann ist er auch am Anbeten. Er macht da mit. Er betet diese anderen Götter an. Diese anderen Götter seiner Frauen. Und sein Herz ist nicht mehr ungeteilt. Nicht mehr ganz bei dem einen Gott. Sondern offen für andere Götter. Das, was wir am Anfang schon lesen, da sind Höhenheiligtümer, die ursprünglich anderen Göttern gehörten, und Salomo opfert dort seinem Gott. Er ist da so ein bisschen, kombiniert er so ein paar Dinge. Warum nicht das Alte nutzen, was es schon gibt? Später hat er Frauen, die andere Götter anbeten. Und er folgt dieser Anbetung. Und sein Herz ist nicht mehr ungeteilt. Sein Herz ist auf der Reise, weg von seinem Gott hin zu anderen Göttern. Salomo betet die Götter seiner Frauen an. Unglaublich. Was ist denn das erste Gebot, was Gott gibt? Was sagt er, als er seinem Volk die 10 Gebote gibt, die vorhanden sind in der Bundeslade, die mit sich geführt werden? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland befreit hat, herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das erste Gebot, was Gott seinem Volk mitgibt. Keine anderen Götter neben mir. Und dieses Gebot übertritt Salomo. Er fängt an, diese anderen Götter nicht nur zu tolerieren, nicht nur zu akzeptieren, sondern aktiv anzubeten. Gott reagiert darauf, Vers 9. Der Herr wurde zornig über Salomo, weil sein Herz sich vom Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, obwohl er ihm zweimal erschienen war. Er hatte Salomo eindringlich davor gewarnt, andere Götter anzubeten, doch Salomo hörte nicht darauf. Salomo hört Gott, aber er hört nicht auf ihn. Er hört, was Gott wichtig ist, er kennt diese Gebote, aber er entscheidet sich dagegen. Erst sind es so kleine Dinge, die immer größer werden und irgendwann schafft er es nicht mehr, sich klar zum Gott Israels zu positionieren. Ich muss gestehen, diese Königsgeschichten machen mich traurig. die machen mich echt traurig, zu sehen, wie Gott am Werk ist, wie er sein Volk, seine Leiter ausstattet und sie es nicht hinbekommen, ihm treu zu bleiben. Da ist Saul. Saul, Gott beruft ihn als König. Gott verwandelt sein Herz, gibt ihm ein neues Herz, heißt es in den Texten. Ein neues Herz für diese Aufgabe. Und trotzdem, bei der ersten Prüfung, wartet er nicht auf Gott, sondern nimmt die Dinge selbst in die Hand. Er hört nicht auf das, was Gott ihm gesagt hat, was er tun soll. König David, der kennt die Geschichte von Saul. Er bittet Gott um ein reines Herz. Er schaffe mir Gott einen neuen Geist. Und Gott selbst sagt, ich habe mir einen Mann ausgewählt nach meinem Herzen, der so tickt, wie ich mir das wünsche von einem Menschen. Und trotzdem begeht der Ehebruch, dieser David. Und trotzdem schreckt er nicht vor Mord zurück. Er tut Buße darüber. Er kehrt um zu Gott. Aber er war dazu fähig, das zu tun. Und jetzt Salomo. Salomo liebt den Herrn. Er bittet Gott aus reinstem Herzen um Weisheit. Gott schenkt ihm diese Weisheit. Und trotzdem wandert sein Herz weg von diesem Gott. Drei Könige und drei traurige Elemente in diesen Geschichten. Und auch heute, wie leben wir das? Ihr kennt das. Mit Gott unterwegs. Heute haben wir nicht nur den Geist Gottes auf uns für eine gewisse Zeit, sondern in unsere Herzen hineingegossen. Gott sagt, ich gebe euch ein neues Herz, ein fleischernes Herz, das aus Stein tue ich weg, ein neues, was für mich wieder empfänglich ist, was fähig ist, Mitleid, Barmherzigkeit zu zeigen. Und trotzdem können wir Gott nicht genügen. Trotzdem laufen wir immer wieder von Gott weg und lassen Dinge in unserem Leben zu. Und das zeigt mir, dass wir noch nicht am Ende sind. Schon jetzt noch nicht. Schon jetzt erleben wir, wie Gott eingreift. Aber wir warten auch noch auf etwas, dass dieses Unvollständige zu Ende geht. Und dass Gott endlich alles neu macht. Und das Ereignis, was damit zu tun hat, ist die Wiederkunft von Jesus. Wenn Jesus wiederkommt, dann endlich wird alles vollendet sein. Dann wird es nicht mehr so sein, dass wir doch wieder von Gott wegrücken, sondern dann dürfen wir uns darauf freuen, dass endlich alles neu ist. Und unsere Herzen vollständig erneuert sind und fähig sind, ganz auf Gott zu hören. Deshalb leben wir in einer Zeit, wo wir immer wieder traurig werden. Und das ist gut. Es ist gut, wenn wir traurig werden über diese Dinge, die uns von Gott trennen. Wenn wir sie ihm hinlegen und sagen, Gott, bitte verändere mich da. Gott, ich lege dir mein Herz hin. Ich möchte, dass du es immer wieder neu erneuerst. Ich will, dass du mein Herz prüfst, meine Gedanken prüfst. Ich möchte dir ähnlicher werden und ich möchte bei dir bleiben. Da müssen wir wieder darum ringen und immer wieder auch Dinge korrigieren vor Gott. Sünde bekennen, auch die kleinen Dinge, sagen Gott, das entspricht nicht dem, was du dir für mir vorstellst. Ich brauche da deine Veränderung. Ich will da verändert werden, auch wenn es mir so schwer fällt. Bei allen Gebeten, die Gott erhört, scheint er nicht dieses Gebet nach einem programmierten Gehorsam zu erhören. Es bleibt immer eine Entscheidung, deine Entscheidung zu sagen, ja, ich möchte Gott treu sein. Und Gott schenkt uns durch seinen Geist die Fähigkeit, uns immer wieder dafür zu entscheiden, neu zu entscheiden, auf ihn zu hören. Herzstück. Wem schenkst du dein Herz? Willst du, dass es bei Gott gut aufgehoben ist? Oder hast du gemerkt, ich hatte das mal da positioniert, aber irgendwie ist es abgewandert. Irgendwie ist es nicht mehr ganz dort, wo es sein soll. Hast du begonnen, dich für etwas anderes zu öffnen? Und wenn du mal genauer hinguckst, merkst du, das bringt mich eigentlich von Gott weg. Das war eigentlich gar nicht so geplant, aber wenn ich genau hinsehe, merke ich, das zieht mich immer weiter von Gott weg. Da möchte ich bitten, umzudrehen und die Richtung zu ändern. wieder Richtung Gott unterwegs zu sein und nicht Richtung anderer Dinge, die dich von ihm wegbringen. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir für dein Wort und dass es so schonungslos berichtet von den Stärken und Schwächen des Menschen. Und wir merken immer wieder, wir schaffen es nicht. Unser Herz ist so wankelmütig, dass es eigentlich nicht vor dir bestehen kann. Und darum bitten wir immer wieder aufs Neue, dass du unser Herz veränderst, dass du es erneuerst, dass du hinaustust, was nicht dem entspricht, was du dir wünschst. Gott, du sagst, die Menschen sehen, was vor Augen ist, du aber siehst das Herz. Und du siehst das Herz eines jeden Einzelnen hier. Und du siehst, wer sich nach Veränderung wünscht, nach Veränderung sehnt. Und so bitten wir dich, dass du uns erneuerst. Ein neues Herz gibst du, das notwendig ist. Oder auch unser Herz frei machst von Dingen, die es von dir wegziehen. Amen. Wir singen jetzt das Lied When the Music Fades, das Herz der Anbetung. Und es geht genau darum, dort, wo unser Herz nicht mehr ungeteilt Gott gehört, wo wir viele Dinge tun, die gar nicht mehr auf Gott fokussiert sind, wieder neu auf Gott und seine Anbetung ausrichten wollen.